Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Und dann konnte man im Hintergrund dann das Inlandeis sehen, da den Eisfjord, der sich da vorne langgezogen hat. Alles wurde richtig schön angestrahlt von der Sonne. Das war ein Wahnsinnsbild, wirklich. Das war so ein geiler Tag da. Ja. Und dann kamen die Mücken wieder und dann, ja. Aber bis dahin, der Morgen, der war so, so schön, ja.
Grönland fasziniert mit einer endlosen Natur. Die größte Insel der Welt ist bekannt für seine riesigen Eisflächen. Wie bereist man diese am besten? Vor allem, wenn man um 23.30 Uhr ohne Zelt, Kleidung und Unterkunft dort ankommt. Mein Gast Jonas hat entschieden, einen Teil zu Fuß zu erkunden und ist rund um die Halbinsel ab Ilulissat getrackt. Diese Reise ist nicht problemlos vonstatten gegangen. Vor allem die An- und Abreise hat ihn einige Nerven gekostet. Trotz aller Widrigkeiten wagte er sich in die Tundra, erlebte atemberaubende Sonnenuntergänge, begegnete Polarfüchsen und kämpfte sich durch endlose Mückenfelder. Seinen Instagram-Kanal haben wir für dich in den Shownotes verlinkt. Und bevor wir starten, eine ganz kleine Bitte. Viele, viele Hörer haben den Off the Path Podcast noch nicht abonniert. Ihr sucht jede Woche erneut nach dem Off the Path Podcast. Hört euch die Folge an, aber abonniert ihn nicht. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt und einmal kurz klickt auf Abonnieren bzw. Folgen, je nachdem, wo ihr den Podcast hört. Vor allem auf YouTube wäre es eine große Hilfe, wenn ihr uns auch noch ein bisschen Kommentar hinterlasst. Also, das wäre total genial. Vielen Dank dafür schon mal und nun ganz viel Spaß mit der Folge und Jonas. Moin Jonas, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich hier zu sein. Dankeschön.
Wir sprechen heute über deine beeindruckende Trekkingtour durch Grönland. Mit 23 hast du das gemacht. Wie bist du darauf gekommen? Was hat dich inspiriert?
Ich war tatsächlich 21, als ich es gemacht habe. Ich bin jetzt 23. Aber was mich total inspiriert hat, also ich habe schon früher immer Trekkingtouren irgendwie in Skandinavien gemacht, in Norwegen, in Schweden, in Finnland und hatte da schon immer ein absolutes Faible für und das hat mich absolut begeistert und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich musst du dann ja auch mal ein bisschen weiter weg, raus aus dem europäischen Kontinent und dann habe ich gedacht, ja, dann geht's einfach mal nach Grönland und Grönland ist wahrscheinlich jetzt nicht so ein Reiseziel, was die meisten im Sinn haben. Aber ich fand das einfach total faszinierend mit dieser riesen Eiskappe da in der Mitte, mit dem mit der Tundra drumherum, total ursprüngliche, total wilde Landschaft, überhaupt nicht besiedelt das Land. Und das hat mich einfach total fasziniert. Und da habe ich gedacht, könnte man mal auf jeden Fall einen Abstecher hinmachen, ja.
Ja, wahrlich off the path, sehr schwer zu erreichen. Die größte Insel der Welt.
Ja, genau. Also gehört ja zu Dänemark dazu, ja. Aber nordamerikanischer Kontinent ist das dann ja. Ja, ist echt ein beeindruckendes Land, auf jeden Fall.
Ja, dass es zu Dänemark gehört, hast du dann spätestens auf dem Rückflug gemerkt. Darüber sprechen wir dann später nochmal. aber woher ist denn diese Faszination für diese nordischen Länder gekommen? Also du hast ja gerade schon angesprochen, du warst in den skandinavischen Ländern, du warst in Norwegen, Schweden und so weiter, vorher schon im Trekking. Woher kommt die Faszination für diese Länder und woher kommt die Faszination für das Trekken?
Also das Tracken, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil ich wollte nach dem Abi unbedingt hier, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Norge Palangs machen, also Norwegen der Länge nach durchqueren. Und ich hatte das auch einmal, oder das Buch von diesem Simon Michalowitz kennt man vielleicht auch, hat man vielleicht schon mal gehört. Der hat das nämlich auch gemacht und das hat mich total inspiriert. Und dann habe ich gesagt, boah, das machst du nach dem Abi. Und ich hatte vorher wirklich gar keine Trekking-Erfahrung, aber das, dieser Gedanke, der hat mich schon so begeistert, dass ich da einfach ja, echt Lust drauf hatte, obwohl ich ja vielleicht mal hier für 2 Tage bei uns im Umkreis von Osnabrück eine Trekkingtour gemacht habe. Und das war das Einzige und wollte dann eigentlich direkt auf 4 Monate Trekkingtour durch Norwegen. Kam dann leider Corona dazwischen, das hat dann nicht geklappt. Und dann habe ich ein bisschen später mit meinem Vater dann eine ja, Tour oder einen Roadtrip durch Skandinavien gemacht und dann halt auch Norwegen, Schweden, Finnland mitgenommen. Und ja, da haben wir dann hin und wieder so ein paar kleinere Trekkingtouren gemacht über 3-4 Tage und das hat mich auch schon total fasziniert. Dann haben wir mit der Familie 2015 auch in Norwegen nochmal einen Roadtrip mit dem Wohnmobil gemacht, sind da den Süden, haben den da abgeklappert, sind dann bis zum Geiranger Fjord hoch, dann über Bergen zurück. Und da fand ich Norwegen einfach schon so wahnsinnig schön. Und ja, das hat sich dann auf diese ganzen skandinavischen Länder halt auch ausgeweitet. Und ja, dazu bin ich dann, oder darüber bin ich dann nach Grönland gekommen, weil ich dann mal wusste, ah ja, Grönland hat ähnliche Landschaften, gerade an der Küste. Ich meine, im Zentrum ist das ja komplett von Eis bedeckt, mit Abstand der Großteil von Grönland, aber die Küstenstreifen, die haben halt auch noch Tundra und sind halt noch sehr, sehr ursprünglich. Ja, und dann ja, bin ich dann auf diese Faszination Trekking gekommen, obwohl ich das vorher noch nie so richtig gemacht hatte, aber ich hatte schon irgendwie so den Verdacht, boah, das könnte dir richtig gut gefallen, das hat es dann auch im Endeffekt. Und dann habe ich halt auch mehrere Trekkingtouren dann eben in Skandinavien gemacht und die mich alle total begeistert haben, diese Landschaft da. Ich finde das einfach Wahnsinn. Und ja, dann ging es damit dann weiter nach Grönland, genau.
Ja, okay, cool. Wenn ich dir jetzt ein Soundbite vorspiele, dann würde ich mal gerne wissen, was das in dir auslöst.
Katastrophe. Ey, ich kann es nicht mehr hören. Wirklich. In Grönland, ich war schon im Sarek-Nationalpark und im Sommer und da sagt man auch schon, das ist eine Katastrophe, aber ich weiß nicht, was die da in Grönland mit den Mücken gemacht haben. Das ist ganz, ganz schrecklich. Und am Anfang habe ich dabei auf der Trekkingtour noch gedacht, so die ersten 1-2 Tage, da hatten wir schlechtes Wetter, viel Wind und so. Und dann ja, habe ich wirklich gedacht, oh okay, das geht ja noch, hast du schlimmer vorgestellt. Ja, und dann ist der Wind so langsam abgeebbt, Wetter wurde besser und ich habe die Krise gekriegt. Das waren so viele, man konnte nichts in Ruhe machen. Also die waren nachts nicht da, aber dann morgens ab, ich glaube 6 Uhr oder so, ging es dann los und dann den ganzen Tag durch. Ey, oh, es war schlimm. Ja.
Das ist krass. Hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass du ein bisschen abgenommen hast, weil du weniger gegessen hast, ne?
Ja, wirklich. Also ich hab das sowieso, also ich nehme immer sehr, sehr schnell ab auf irgendwie Trekkingtouren oder so, aber ja, da irgendwie mittags dann, man möchte dann ja nicht das Zelt aufstellen, man hat dann ja klar natürlich sein Moskitonetz, was man sich da überzieht, aber das muss man auch wieder hochnehmen, um da immer den Löffel mit der Trekkingnahrung dann zum Mund zu führen. Und ja,
gibt immer ein paar extra Protein.
Ja, genau. Ja, aber auf die hätte ich verzichten können in dem Fall.
Da komme ich so ein bisschen auch auf die Herausforderung. Was war herausfordernder? Die Anreise selbst oder die Mücken?
Also für die Trekkingtour an sich würde ich sagen, die Mücken. Also das habe ich mir, ich habe wirklich mit vielen Mücken gerechnet, aber dass es so schlimm ist, hätte ich echt nicht gedacht. Aber ja, am Anfang die Anreise ja mit den Flügen, da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen jetzt. Das war eine Katastrophe. Ich bin ja von Düsseldorf nach Reykjavik geflogen und hatte dann 7 Stunden Umsteigezeit. Oder Keflavik ist der Flughafen dann ja, der ist ein bisschen außerhalb von Island. Und ja, dann hatten wir den letzten Flug des Abends, haben uns, oder ich war auch nur mit den Leuten am Flughafen, die dann halt wirklich nach Ilulissat dann halt eben wollten. Das ist der kleine Ort in Grönland, wo ich hin wollte. Und ja, dann sind wir dann halt eben in diesen, ja, oder saßen wir in dem Wartebereich und irgendwann eine halbe Stunde vor Abflug, vor Boarding, kam dann, ja, ihr Flug wurde gecancelt aufgrund von Wetterbedingungen. Wir standen da, das kann doch jetzt nicht sein, was soll das? Dann sind wir da zu dem Punkt gelaufen, wo die gesagt haben, ja, kommt da mal alle bitte hin, da könnt ihr euer Gepäck wieder abholen. Dann haben wir das Gepäck gekriegt, keiner wusste irgendwie so richtig, was los war, was jetzt passiert. Dann sind wir dann aber ins Hotel von Reykjavik halt eben gebracht worden. Die haben da von Iceland Air so ein eigenes Hotel und dort haben wir dann auch mit Leuten gesprochen, die wirklich 4-5 Tage auf diesen Flug gewartet haben, der jeden Tag abgesagt wurde. Also das ist wirklich ja nicht ohne dahin zu kommen, weil Ilulissat, die haben einen sehr, sehr kleinen Flughafen, der kann nur von kleinen Propellermaschinen angeflogen werden, so 20, 25 Mann sitzen da drin und die haben immer sehr, sehr, sehr viel Nebel da und können den dann halt eben nicht anfliegen, weil die wirklich Sichtkontakt zur Landebahn brauchen dann. Die sind da jetzt schon dabei, die bauen jetzt einen größeren Flughafen. Ich weiß gar nicht genau, wann der fertig werden soll, nächstes, übernächstes Jahr irgendwie so, dass da auch größere Maschinen landen können, weil Ilulissat ist auch ja für grönländische Verhältnisse so ein Touristenhighlight, aber viel los ist da trotzdem nicht. Und da bauen die jetzt einen Flughafen, um das ein bisschen auszubauen. Ja, und dann saß ich da 2 Tage in Reykjavik fest, war auch nicht schlecht. Ich habe mir ein bisschen die Stadt da angeguckt. Ich hatte jetzt keine schlechte Zeit oder so. Und dann ging es dann, habe ich irgendwann eine Mail bekommen. Ich hatte mir gerade noch, das war der Zeitpunkt, wo der Vulkan da ausgebrochen ist, hatte ich mir gerade noch so eine Vulkantour gebucht, weil ich hatte ja kein Auto oder sonst was, keine Möglichkeit, da hinzukommen. Dann habe ich gedacht, ja, dann nutze die Zeit wenigstens. Ja, und dann eine Stunde später kam dann die Mail rein, ja, du kannst morgen fliegen. Ich war aber schon unter 24 Stunden von der Vulkanbuchung entfernt. Das heißt, ich konnte ja auch nicht mehr kostenlos stornieren. War ein bisschen ärgerlich. Aber ja, gut, ich habe mich einfach nur gefreut, dass ich jetzt endlich nach Grönland fliegen konnte. Und dann ging es am nächsten Morgen los. Mit dem Taxi dann wieder die 50 Kilometer von Reykjavik nach Keflavik. Ungefähr 50 sind das, glaube ich. Und von da sind wir dann losgeflogen. Ich habe noch gedacht, boah, es kann ja nur noch gut werden. Ich sehe mein Gepäckstück da hinten auf dem Trailer, auf dem Rolli da am Flughafen, steht direkt neben dem Flugzeug, mega gut, dann kann die Reise ja beginnen. Ja, und dann kommen wir dann da irgendwie, was war das, kurz vor Mitternacht da in Grönland an, war noch relativ hell, wir hatten noch Polartag, war aber scheiß Wetter, also Regen und so. Und ich wollte von da nämlich direkt aus mit der Trekkingtour starten. Ich wollte gar nicht noch irgendwie über Ilulissat oder so, der ist ein bisschen außerhalb der Flughafen, sondern ich wollte direkt rein in eine Wildnis. Ja, und dann stand ich da und dann... Und dann war das Gepäck nicht da. Und dann, wir haben jetzt gedacht, ja, hier, oder da haben so 2 Gepäckstücke in die Runde gedreht. Dann hat irgendwer gesagt, ich glaube, so ein schwedisches Pärchen war das. Ja, das sind jetzt alle, haben die gerade gesagt. Ist ja ein Spaß, wir haben die ja gesehen da hinten. Also in Reykjavik da, die Gepäckstücke, die sind ja da. Also in Keflavik, nicht in Reykjavik. Und dann waren das aber wirklich alle. Und ich hatte gar keinen Plan, was ich machen sollte, weil ich hatte ja keine Unterkunft gebucht. Ich wusste von nichts. Und dann hat das schwedische Paar nämlich auch gesagt, ja, hier, wir können unseren Hotelguide da mal fragen. Das war so ein 22-jähriger Däne, der hat da so ein Austauschjahr gemacht oder so ein halbes Austauschjahr. Und können wir den mal fragen, ob der noch was frei hätte. Der hatte zum Glück noch was frei, dann bin ich mit denen dahin. Und das Gute war, die Fluggesellschaft hat halt eben diese Kosten dann gedeckt, weil ich gesagt habe, ja, ich wollte im Zelt schlafen, also ich habe keine andere Möglichkeit, ich muss da jetzt pennen. Und das war auch gut, dass sie das gedeckt haben, weil das war ein sehr, sehr kleines Zimmer, wirklich 7 Quadratmeter, 8 Quadratmeter oder so. Und hatte halt notdürftig ein Bad dabei, aber wirklich so vom Standard her deutlich unter Jugendherberge. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, vielleicht zahlst du dann, Grönland ist relativ teuer, zahlst du 40, 50 Euro oder so. 160 Euro die Nacht hat das Ganze gekostet. Ohne Frühstück und allem drum und dran. Okay, aber krass. War wirklich eine coole Community. Das war so eine Backpacker-Lodge. Und,
Backpacker auch noch, also war ein Hostel für 160 Euro.
Genau. Da bin ich auch hinten übergefallen, als ich den Preis mitgekriegt habe, weil ich da ja noch nicht wusste, ob die Airline das halt eben übernimmt. Aber hat sie halt zum Glück. Und die hatten einen relativ großen Gemeinschaftsraum, wo man sich dann hinsetzen konnte, wo jeder sein eigenes Essen machen konnte. Super Blick auf Grönland raus. Also war schon nicht schlecht. Aber es war halt wirklich so ein kleines Hostel. Ja, Hotel oder sowas war das auf keinen Fall. Nee.
Krass.
Ja, und da habe ich dann 2 Tage auf meinen Rucksack gewartet und ich wusste nicht, wann der kommt. Ich habe, ich glaube, mehr insgesamt über den ganzen Urlaub 2,5 Stunden mit Icelandair telefoniert, Telefonrechnung von 180 Euro gehabt, dass ich das da irgendwie wieder voneinander kriege. Und dann haben noch ein paar andere Franzosen haben mir dann geschrieben, oder wir hatten da Nummern ausgetauscht, weil die ja dasselbe Problem hatten wie wir, die wollten ja auch nach Ilulissat. Und die hatten mir dann geschrieben, ja, da sind ein paar Gepäckstücke angekommen. Unsere sind aber nicht dabei, aber ihr könnt ja vielleicht mal gucken, also ich und das schwedische Pärchen, mit dem ich da unterwegs war, mit denen hatte ich mir auch noch ein bisschen Ilulissat angeguckt, mit denen hatte ich noch ein bisschen was zusammen gemacht. Und wir sind dann da hingelaufen. Es war arschkalt den Morgen, also wirklich im Sommer. Ich war da Juli, August so rum. Und Ende Juli, Anfang August. Und ich glaube, wir hatten da den Morgen irgendwie 3, 4 Grad. Es war wirklich sehr, sehr, sehr kalt. Sind wir dann da hingelaufen und tatsächlich unsere Gepäckstücke waren da. Und dann sind wir mit dem Taxi wieder zurückgefahren, die 3, 4 Kilometer. Ja, und dann konnte die Trekkingtour dann endlich mal losgehen.
Ja, krass. Also ich meine, wie viele Tage hast du dir vorgenommen für diese Reise, für Grönland selbst?
Ursprünglich habe ich mit ungefähr 11, 12 Tagen Trekkingtour geplant und war auf Grönland, ich meine, 13 Tage.
Okay, und von diesen 13 Tagen warst du am Ende dann auch nur 9, ne? Also wenn ich jetzt richtig irgendwie gerechnet habe von den Tagen, die dir gefehlt haben am Anfang, genau. Wegen des gecancelten Flugs, dann auch noch die Tage, die dir weggefallen sind durch das Gepäck, ist die Reise deutlich kürzer geworden und durch diese vielen Extrakosten auch deutlich teurer.
Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe ein bisschen mehr Budget eingeplant, aber dass das nochmal deutlich teurer wird, hatte ich auch nicht gedacht, ja.
Ja, und wie hast du, also darauf kann man sich nicht vorbereiten, man muss ja immer darauf vertrauen, dass das immer funktioniert, aber wie hast du dich denn auf deine Zeit denn vorbereitet? Denn deine Erfahrung vorher hielt sich, du hast in Norwegen warst ein bisschen campen und tracken und so, aber so ein Abenteuer, wenn ich jetzt richtig mitbekommen habe, hast du vorher noch nicht gemacht.
Nee,
wie
das stimmt.
Hast du dich darauf vorbereitet?
Also ich konnte halt auch relativ viel Erfahrung erstmal schon sammeln von den von den Trekkingtouren in Norwegen, Schweden und Finnland. Und da hatte ich dann ja auch mehrere gemacht, deswegen ging das noch. Aber ich hatte halt auf keinen Fall noch sowas in der Dauer gemacht. Also ich war noch nie so lange alleine weg und dann halt auch noch nie so, ja, ich würde mal sagen, ja, alleine halt auch. Also man ist ja wirklich alleine. Ich habe für die 7 Tage Trekkingtour, die es im Endeffekt waren, keinen einzigen Menschen gesehen über diese 7 Tage, weil man dann nur auf sich allein gestellt.
Ich glaube, vom Kopf her ist das nochmal eine ganz andere Geschichte, ne? Wenn man so 1-2 Tage mal alleine unterwegs ist, ist das eine. Aber so lange unterwegs zu sein, ist nochmal anders.
Ja, das stimmt. Aber da hatte ich tatsächlich gar keine großen Probleme mit. Ich habe nämlich auch erst gedacht, na, wie reagierst du wohl darauf, wenn du da komplett alleine bist? Aber für mich war das wirklich überhaupt gar kein Problem. Ich bin super mit mir selber klargekommen da. Und ich hätte auch gedacht, dass vielleicht irgendwie manchmal, dass man also keine Ahnung, so ein bisschen Heimweh hat, dass man denkt, oh, jetzt ein paar Leute, mit denen man das teilen könnte, wäre ganz schön. Habe ich auch manchmal gedacht, so, oh, wäre jetzt schön, wenn auch noch wer da wäre, aber es war nie so, dass ich gedacht habe, boah, ich bin einsam, ich möchte jetzt, dass andere Leute hier sind oder so, sondern dass ich bin wirklich gut mit mir selber da irgendwie klargekommen, ja. Aber von der Vorbereitung generell nochmal, mit den Packlisten zum Beispiel sowas, da musste ich jetzt gar nicht groß irgendwie was anders planen. Ich meine, ob man dann irgendwie eine 3-Tages-Trekking-Tour macht oder jetzt meinetwegen für 2 Wochen, da ändert sich an der Kleidung ja groß nichts. Gerade wenn man in Skandinavien unterwegs ist, da muss man eh für warm und kalt und alles Mögliche einpacken. Und deswegen konnte ich da halt viel übernehmen. Und sonst Vorbereitung, was auch noch so eine kleine Challenge war, ich wusste nicht, ob ich da irgendwie Gas für meinen Gaskocher bekomme in die Ilulissat. In diesen kleinen Gaskartuschen halt eben, die man halt so kennt. Und deswegen habe ich mir noch einen Multifuel-Kocher gekauft, dass ich notfalls auch irgendwie mit Benzin oder Diesel oder Kerosin oder sowas dann halt eben mein Essen warm machen kann. Und dann Vorbereitung natürlich auch noch, ja, wo möchte ich überhaupt hin? Also ich wusste, ich wollte nach Grönland, aber man muss dann ja auch erstmal einen passenden Flughafen raussuchen, weil die Infrastruktur in Grönland ist ja quasi nicht vorhanden. Also ich glaube, die längste Straße in Grönland sind, keine Ahnung, irgendwie 30 oder 40 Kilometer in ganz Grönland. Und dementsprechend kann man auch nicht sagen, man fliegt irgendwo hin, man setzt sich in ein Auto, fährt dann ein bisschen weiter. Und deswegen wollte ich da dann halt schon einen Flughafen anvisieren, der die passende Landschaft hatte, die ich mir dann eben vorgestellt hatte. Also natürlich wollte ich dann schon irgendwie Eisberge sehen oder so. Ich wollte generell in der Tundra halt eben trekken, möchte da eine schöne Landschaft haben, die halt wirklich eben atemberaubend ist. Und dann bin ich halt eben auf Ilulissat gekommen, weil die haben da südlich noch so einen riesigen Eisfjord, der halt eben vom Inlandeis gespeist wird. Und da gehen halt riesige Eisberge durch. Und kleiner Funfact, da ist auch der Eisberg rausgekommen aus dem Fjord, der die Titanic versenkt hat im Endeffekt. Das konnten die auch irgendwie nachverfolgen, der kommt da auch her. Und das war auch einfach eine Wahnsinnskulisse da. Also da habe ich mir, glaube ich, schon ein super Ziel ausgesucht, ja.
Ich habe mal gehört, dass eine der längsten Straßen Grönlands eigentlich eine Teststrecke der Automobilwirtschaft ist.
Das kann wohl sein, das habe ich noch nicht gehört. Aber es kann also gut sein, ja.
Die haben auch so wenig Straßen, dass eine der längsten irgendwie einfach nur eine Teststrecke ist, wo halt, keine Ahnung, BMW und Mercedes und wie sie alle heißen, halt ihre Autos hinbringen, um sie dort irgendwie unter den Bedingungen zu testen, weil sie da wohl eisige Temperaturen halt das ganze Jahr über irgendwie haben.
Ja, das ist unfassbar da. Also infrastrukturtechnisch ist da gar nichts.
Ja, du hast dich also so ganz gut vorbereitet, aber gibt es trotzdem irgendwas, das du vergessen hast, vermisst hast, wo du gesagt hast, das muss ich mir irgendwie fürs nächste Mal merken, oder warst du perfekt vorbereitet?
Also ausrüstungstechnisch hatte ich alles, was ich brauchte. Da habe ich eigentlich nichts vermisst. Und das Einzige, wo ich gewünscht hätte, oder wo ich mir gedacht hätte, ja, das hättest du irgendwie anders machen müssen oder da hättest du dich besser darauf vorbereiten müssen, waren definitiv die Mücken. Also die haben es dann ein bisschen versaut auch. Also ja, man hat sich das dann immer natürlich auch so ein bisschen so vorgestellt, ja, okay, man geht da schön durch die Landschaft, man hat ein paar Mücken, das ist dann so, aber jetzt nicht, dass das so brutal wird, oder dass das so brutal wird, ja. Ich glaube, dann wäre ich da einfach vom Mindset ein bisschen anders rangegangen, hätte mir dann auch was anderes überlegt, so von wegen, ja, wie machst du das, wenn du da so viele Mücken hast? Oder man wäre da einfach mit einer anderen Einstellung reingegangen, dass es dann auch in Ordnung gewesen wäre. Ich bin da auch so wohl mit klar gekommen, aber es wäre definitiv noch eine Überwindung gewesen.
Ja, ja, ich hasse diese Biester.
Ich finde
es
ganz
glaube, ja. die hätten mich, glaube ich, gebrochen. Also das ist so eines dieser Tiere, die ich gar nicht abkann.
Ja, die waren auch wirklich kurz davor, dass sie mich komplett gebrochen haben. Ja, also einen Tag hatte ich, da habe ich wirklich nichts gemacht. Das war so schlimm da, das war Mitte der Trekkingtour. Und ja, da bin ich dann, oder bin ich morgens losgelaufen, das war morgens schon schlimm. Ich wollte eigentlich baden gehen, ich konnte mich aber nicht ausziehen. Die Biester, die waren überall. Und dann habe ich dann am Anfang gedacht, ich hau die einfach alle tot. Und dann habe ich das 20 Minuten gemacht, aber da kommen ja immer neue nach. War auch ein dummer Gedanke, aber so ein bisschen so aus Verzweiflung. Und dann bin ich einfach irgendwann losgelaufen und dann habe ich gedacht, ja, ich muss jetzt irgendwie wirklich nochmal irgendwo baden gehen, ich muss nochmal in den See hüpfen. Habe ich das dann gemacht, bin da reingesprungen, mich eingeseift, dann wieder raus. Dann war es auch ein bisschen besser, dann sind die Mücken nicht mehr so gekommen, dann mit Mückenspray eingeschmiert. Aber die schwirren ja trotzdem um dich rum, die bleiben nur nicht so lange irgendwie auf der Haut sitzen oder so. Aber die hast du ja trotzdem überall im Gesicht und so. Und ja, das war eine Katastrophe, genau. Und dann bin ich da auch, ich glaube, um 16 Uhr dann ins Zelt gegangen und habe das Zelt auch nicht mehr verlassen. Ich habe da drinnen eine Tafel Schokolade gegessen, ein paar Nüsse und das war's. Aber ich habe auch nicht mehr groß gekocht. Da hatte ich keinen Nerv mehr zu.
Hast du denn so, schau mal, sowas, aber ich lustigerweise habe jetzt gerade hier zufällig in meinem Schreibtisch, weil ich ja bald wieder, das ist nicht so ein Ding.
Ah,
für alle,
ja.
Für alle, die zuschauen, die sehen es. Hast du nicht so ein Ding?
Ja, ich hab das anders gemacht. Ich hatte eine Cap und dann einfach so ein Netz, was du dir so überziehst.
Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade hier habe.
Ich habe das nicht in Kombi auf jeden Fall, aber das wäre es wahrscheinlich noch besser gewesen.
Also für alle, die nur zuhören, ich habe hier so einen Hut mit Moskitonetz zufällig auf dem Schreibtisch liegen. Was man halt so immer hat am Schreibtisch.
Das ja, aber so ein Ding hätte ich wahrscheinlich noch gebraucht. Ich glaube, das wäre dann das Teil gewesen, was ich noch mitgenommen hätte, ja.
Ja, ich meine, das Ding ist halt, wenn du da sowas anhast, dann kannst du halt ja so essen, ne? Packst du deine Schale hier so rein.
Ja, genau.
Und isst die ganze Zeit so.
Ja, und nachher hat man das ganze Essen dann im Netz oder so.
Ja, muss man aufpassen. Das kann sein.
Aber das wäre es mir dann wert.
Ja, aber du hast eine Cappy gehabt und da hast du einfach dein Netz drüber
gespannt. Ja, genau.
Ja, okay.
Aber es liegt natürlich die ganze Zeit an der Haut an, dann setzen sie sich da auch drauf oder so. Da ist so ein Ding natürlich besser, ja.
Ja, klar. Von dem ist das denn? Crackhoppers.
Die machen auch sehr, sehr, sehr gute Sachen. Da hatte ich auch ein Hemd von denen mit, da kommen die Mücken nicht durch. Das hat mir das Leben gerettet, glaube ich.
Ja. Ja, die haben die Nozzy Life, Nozzy.
Jo, genau,
stimmt. Technologie. Hab ich zufälligerweise auch hier. Schau mal.
Ganz richtig vorbereitet, ja. Ja, das
hier. Sehr, sehr geile Sachen.
Ja, genau, das gleiche habe ich auch.
Wir haben hier nämlich jetzt Off the Path Crackhopper-Hemden.
Oh.
Mit meinem schönen Namen drauf. Nee, aber ich fliege ja in 2 Tagen, 3 Tagen nach Botswana, deswegen.
Kann man das auch gebrauchen, ne?
Die Mütze mit dem Mückending, die brauche ich nicht. Ich weiß nicht, warum die hier liegt. Muss man jetzt keine Angst haben für alle, die mit mir nach Botswana reisen. Das brauchen wir nicht. Aber diese Crackhopper-Hemden, die sind wirklich richtig gut.
Die sind genial. Ich habe da 2 Stück von und die sind so toll, wirklich. Ja. Bestes Ausrüstungsstück, was ich habe, glaube ich.
Ja, die sind halt eben so fein gewebt, dass diese Mücken da irgendwie nicht durchkommen. Angeblich haben die auch noch irgendwie irgendeine Chemikalie oder so da drin.
Ja, so einen aktiven Schutz, ne?
Genau, ja. die auch nochmal dagegen hilft. Und ich trage die auch schon seit Jahren. Also das ist wirklich, wirklich gutes Zeug.
Und die sind auch richtig schön luftig, leicht. Das ist echt herrlich.
Man kann die trocknen schnell.
Oh ja. Ja, in 20 Minuten sind die wieder trocken, wenn die klitschen, das waren und man die im Körper hat.
Ja. Okay, also das hast du dabei gehabt. Aber wenn wir schon dabei sind, wir können ja noch mal ein bisschen darüber sprechen, was du noch so dabei gehabt hast. Was hast du für ein Zelt gehabt? Ein-Mann-Zelt, kleines Zelt oder ein bisschen was Größeres?
Nee, ich hatte ein 2-Personen-Zelt, weil so ein richtiges Ein-Mann-Zelt, da habe ich gedacht, komm, also wenn ich da schon mit den Mücken da unterwegs bin, das hatte ich mir sowieso auch schon für die anderen Trekkingtouren in Skandinavien besorgt. Und oder wenn du dann halt mal irgendwie doch ja, schlechtes Wetter ist, was in Skandinavien ja gut mal vorkommen kann, oder wenn da viele Mücken unterwegs sind, dann ist es halt schön, wenn man ein bisschen mehr Platz hat im Innenzelt. Und deswegen habe ich dann gesagt, ja gut, nimmst ein 2-Mann-Zelt. Ich habe ein Tunnelzelt genommen, also mit einem Gestängebogen Und da bin ich super mit klargekommen. Also da konnte dann der Rucksack auch noch irgendwie rein. Klar, ist ein bisschen schwerer. Ich glaube, das hat jetzt 2,2 Kilo gewogen. Und bin ich aber sehr, sehr gut mit zufrieden gewesen. Echt. Also das war top. Schlafsack hatte ich einen, Schlafsack, der ging bis Komforttemperatur minus 4,4 Grad, hat er. Und hätte ich nicht gebraucht. Also null oder so hätten es auch getan. Aber wie gesagt, oder in der Nacht, klar, die Sonne ist nicht immer ganz verschwunden. Oder als ich angekommen bin, war der letzte Polartag. Und danach ist die Sonne halt schon noch mal ein bisschen hinter den Horizont runtergedippt. Aber
es wurde nicht dunkel, ne?
Nee, also halt immer so ein Dämmerlicht dann, ne?
Ja.
Aber kälter wurde es auf jeden Fall. Also nachts würde ich sagen, ja, 3-4 Grad hatte ich dann schon mal hin und wieder. Und deswegen ein bisschen wärmerer Schlafsack hätte es auch getan. Wäre dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen leichter gewesen und so. Ich hatte einen Kunstfaserschlafsack mit. Down hätte es auch getan. Ich meine, ich hatte ja ein Zelt und in Grönland an der Westküste, da ist immer relativ stabiles Wetter im Sommer. Und ich glaube, ich hatte einmal ein bisschen Regen und das war es aber auch schon. Also so richtig schlechtes Wetter war da nicht. War halt immer nur kalt teilweise, zugezogen, bewölkt. Gerade in die Lulisat halt eben da unten am Meer. Da war dann immer richtig... richtig Nebel auch, aber sobald man dann irgendwie auf 200 Höhenmetern war, da konnte man dann immer super da drüber gucken. Ja, und da war dann immer bestes Wetter.
Hm. Ja. Ja, irgendwo ist immer Sonne, ne? Man muss nur hoch genug.
Ja, genau, hoch genug und dann irgendwann findet man es, ja.
Wenn dein Zelt 2,5 Kilo schon hatte oder 2,2 Kilo, hast du gesagt,
ja.
Wie viel Gepäck hast du auf dem Rücken gehabt?
Oh, es war ordentlich. Also das meiste war tatsächlich das Essen. Ich glaube, reines Gepäck, was ich nur auf dem Rücken hatte, waren 16 Kilo oder so.
Wow,
okay. Und dann kam nochmal ungefähr 8, 9 Kilo Essen obendrauf.
Ah, okay, das kommt also nochmal obendrauf. Okay, krass.
Ja, ja, genau. Also da war ich dann mit 23, 24 Kilo unterwegs, würde ich ungefähr mal sagen. War ich. Ich hatte das halt eben noch gewogen, bevor ich los bin. Da hatte ich ja mein ganzes Essen schon mit. Ich habe nur in Grönland noch ein bisschen Brot gekauft, einmal so fürs Frühstück. Brot und Butter gab es dann immer. Und dementsprechend ungefähr 23, 24 Kilo waren das, ja.
Okay, das ist auch richtig viel. Da muss man sich schon so ein bisschen körperlich darauf vorbereiten, das tragen zu können, oder?
Ja, genau, auf jeden Fall. Also ich habe das dann noch hier zu Hause gemacht, dass ich mir mal einfach einen schweren Rucksack gepackt habe und dann, zweimal oder so. Aber dass man einfach ein bisschen reinkommt, das hilft dann schon. Also ich finde, man muss dann jetzt nicht Ewigkeiten vorher laufen, weil für so eine Trekkingtour ist natürlich gut, wenn man sich da ein bisschen drauf vorbereitet.
Aber es kommt von alleine, ne?
Ja, genau. Und auch gerade, wenn du dann halt wirklich den Rucksack den ganzen Tag auf hast, die ersten 2 Tage ist immer ein bisschen hart, finde ich. Aber dann gewöhnt man sich schon relativ gut dran. Und dann, als ich zurückkomme...
Und der wird immer leichter.
Das ist auch immer das Gute. Ja, man isst natürlich was. Und dann, ich glaube, im Endeffekt hatte ich halt das ganze Essen dann wieder aufgegessen. Nicht alles. Ich hatte ja eigentlich mit 11, 12 Tagen gerechnet. Und im Endeffekt waren es nur 7. Ich habe aber trotzdem das ganze Essen mitgenommen. Ich habe gesagt, so, bist du auf der sicheren Seite. Und dementsprechend war ich, glaube ich, im Endeffekt bei 20 Kilo oder so.
Ja. Hm, so ein Polarfuchs oder so ein Polarhasen, den jagt man relativ schwer.
Ja, genau. Aber die habe ich auch gesehen und die waren sogar relativ zutraulich. Ich habe einmal einen Polarfuchs, ich glaube am 5. Tag war das oder so, so hinter so einem Steinhuschen sehen und da habe ich gedacht, war das jetzt einer, war das keiner? Und dann irgendwann, ich hatte so einen Notfallsender mit, weil ich hatte wirklich gar kein Netz, nur mit WLAN konnte ich irgendwie mit meiner Familie noch irgendwie schreiben, sagen, dass mir gut geht, aber sonst halt gar nicht und deswegen hatte ich hier den Garmin InReach Mini 2 mit. Und das ist wirklich ein super Teil. Und da habe ich dann immer, meine Eltern haben dann auch gesagt, einmal am Tag möchten wir schon gerne wissen, dass du noch lebst. Und deswegen habe ich denen dann immer noch eine Nachricht zugesendet. Und dann hat mein Vater mir dann nochmal eine Antwort gegeben. Und einen Abend hat er dann gesagt, hier, alles gut, du hast keinen Regen, nächste Zeit. Und da habe ich dann gedacht, sehr cool, dann kann ich draußen schlafen. Und dann habe ich mir, oder da bin ich nämlich, genau, nach diesem einen schlimmen Tag mit den Mücken am 3. Tag, dritter oder 4. war das, da bin ich dann ans Ufer geflüchtet, da bin ich dann am Eisfjord lang gelaufen und habe dann meine Trekkingtour fortgesetzt, also dann quasi an der Küste, weil da deutlich weniger Mücken waren. Und da hat mein Vater mir dann geschrieben, du hast keinen Regen die nächste Zeit. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann kannst du ja unter freiem Himmel pennen. Und dann habe ich mir einfach meine Trekkinghose auf den Boden gelegt, meine Fließjacke auf den Boden gelegt und dann da mal direkt meinen Schlafsack drauf auf die Steine da direkt an der Küste. Und es war sehr, sehr nebelig mal wieder. Und dann wollte ich gerade schlafen gehen, wollte dann nochmal eben, für kleine Jungs. Und dann stand ich da und auf einmal kam dann Polarfuchs um die Ecke. Der wirklich direkt auf mich zu. Der ist 3 Meter neben mir hergelaufen. Ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe schon gedacht, boah, hoffentlich siehst du noch einen, diese Trekkingtour. Ja, und dann ist er der direkt hergelaufen. Hat dann noch an meinen Trekkingstöckern herumgeknabbert, an meinem Rucksack rumgeschnüffelt. Und ich konnte es gar nicht fassen. Also es war so ein cooles Erlebnis. Und dann Ich habe auch immer ein bisschen Selbstgespräche geführt, einfach um ein bisschen die Zeit da tot zu kriegen. Und da habe ich dann auch zu mir selber noch gesagt, ja, und dann bist du hier hingegangen. Also als der Polarfuchs schon wieder weg war, dann musste ich ja immer noch für kleine Jungs. Und dann bin ich ja wieder zu dem Spot dann hingegangen, habe gedacht, ja, und dann standst du hier. Und dann kam dann Polarfuchs um die Ecke. Und genau in dem Moment kam dann noch ein zweiter. Das war dann so ein kleiner. Ich habe gedacht, ich bin im Film, wirklich. Und da kam dann noch ein zweiter um die Ecke. Halt, wie gesagt, der Junge wahrscheinlich oder so. Der hat dann auch noch seine Mutter dann gesucht, ist dann aber in eine falsche Richtung abgedreht. Und dann habe ich mich in den Schlafsack gelegt. Ich war wirklich richtig glücklich da. Also ich konnte es kaum fassen, dass ich da so zwei Polarfüchse gesehen habe und so nah an mir dran. Und dann lag ich im Schlafsack und dann kam die Mutter da wieder um die Ecke. Die ist dann aus der anderen Richtung nochmal zurückgekommen und dann wieder in die Richtung von ihrem Jungen gelaufen. Also das war wirklich ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Mit das Highlight
Sehr
der Tour,
cool.
würde ich sagen.
Ja,
Ja.
waren die schon halt, waren braun, ne? Also die wechseln ja die Farbe
Ja,
im Laufe des
genau.
Jahres.
Aber so gräulich braun waren die.
Ja,
Ja.
also im Sommer, im Winter sind sie dann komplett weiß und im Sommer
Ja.
werden sie dann so braun.
Ja,
Super
genau.
interessant. Du hast gerade schon gesagt, dass du ja dann deine Route geändert hast und an die Küste gegangen bist. Wie hast du denn dich auf diese Route allgemein vorbereitet? Jetzt haben dir auch noch die Tage gefehlt.
Ja.
Wusstest du, welche Topografie auf dich wartet, wie lange du wandern möchtest, wo lang du wandern möchtest? Oder hast du wirklich irgendwie auf blauen Dunst einfach drauf losgelaufen und das wird schon irgendwie? Also wie hast du dich da vorbereitet und informiert?
Also die anfängliche Route, die ich eigentlich geplant hatte, da habe ich dann immer so mit 15 bis 20 Kilometern pro Tag gerechnet und wollte so ungefähr diese 12 Tage dann halt eben um diese Halbinsel oder Ilulissat liegt auf so einer Halbinsel, wollte da einmal drum rumlaufen und habe mir dann noch ja, eine Karte besorgt, eine entsprechende Wanderkarte und auf Google Maps dann noch geguckt, ja, wie sieht die Topografie da aus, wo könnte ich wohl lang gehen, ja, was wird sich anbieten, wo hätte ich Lust drauf, was möchte ich gerne sehen. Und ja, das wurde dann natürlich auch alles über den Haufen geschmissen, weil ich dann halt 4 Tage weniger Zeit hatte. Und ich hatte aber auch noch eine andere Vorliebe. Also ich habe dann auf der Tour gemerkt, boah, ich habe gar nicht so Lust, so viel zu laufen, dann immer solche einfachen Routen, weil ich habe mir dann halt relativ einfache Routen rausgesucht oder einfache Strecken. Ja, beziehungsweise Routen hast du da ja nicht. Also da sind keine Wanderwege. Man hat um Ilulissat hat einen kleinen Wanderweg, Blue Trail heißt der. Der ist, glaube ich, 6 oder 7 Kilometer lang, aber das war es dann auch. Und da wandert man halt wirklich nur. Ja, querfeldein durchs Gelände. Und ich habe mir dann aber immer am Anfang solche Routen rausgesucht, die ich relativ einfach gehen kann, dass ich halt eben die Strecke schaffe. Und dann habe ich im Endeffekt aber auch gemerkt, so, da habe ich gar nicht so Bock drauf. Ich finde Touren, wo ich mir wirklich überlegen muss, wo ich hergehe, die ein bisschen anspruchsvoller sind, wo es die Berge richtig hoch und runter geht, wo ich vorher gucken muss, da kannst du her, da musst du da her und so. Die machen mir viel mehr Spaß. Dafür schaffe ich weniger Kilometer. Das ist anspruchsvoller. Aber ich habe da einfach mehr Spaß dran. Deswegen habe ich die Route dann sowieso nochmal umgeschmissen. Aber das war dann im Nachhinein, als ich schon wusste, ich mache die 7 Tage. Und als ich diese 7 Tage oder wusste, ja, okay, das wird eine kürzere Trekkingtour, da bin ich auch einfach drauf losgelaufen. Da habe ich dann gesagt, ja, okay, du läufst ungefähr mal in die Richtung und guckst dann einfach, was der nächste Tag so bringt. Und da ich 7 Tage hatte, konnte ich das ja immer relativ gut abschätzen. Also da musste ich ja am dritten, vierten Tag so, jetzt musste die Schleife machen auf dem Weg zurück oder so. Und ja, das konnte man dann relativ gut abschätzen, fand ich. Ja, und dementsprechend konnte man sich dann auch, fand ich, ganz gut darauf vorbereiten. Und man hat halt auch immer gute Sicht, man wusste, wo man war, wo man hin wollte. Und wie gesagt, dieser Nebel, der war halt meistens nur auf dem Boden. Ja, genau so hatte ich das dann gemacht.
Wie muss man sich die Landschaft vorstellen, die du während dieser Zeit durchquert hast?
Ja, also ich sag mal so, das ja, größte Gewächs, was ich gesehen habe, waren vielleicht so 30 Zentimeter oder so. Also da wächst nichts, halt man viele Moose, viele Flechten, ein paar Sträucher, wenn man mal Glück hat. Aber sonst halt hauptsächlich irgendwie Stein oder so. Also wenn man mal irgendwie Norwegen in der Hardanger wieder oder so trekken war, wird auch Kleingrönland genannt häufig, dann kann man sich das ungefähr vorstellen. So sieht das da aus. Also ist halt wirklich absolute Tundra da. Da ist nicht so viel los. Aber ich finde diese Landschaft, ja, diese Weite, diese Landschaft, ich finde das einfach so faszinierend. Man fühlt sich da irgendwie so frei. Und ja, dementsprechend relativ karg, aber auch richtig, richtig schön. Und wenn man dann irgendwie morgens aus dem Zelt kommt, in einen Abend, das war nach dieser Nacht mit den oder nach diesem Tag mit den richtig vielen Mücken, da bin ich ja schon, keine Ahnung, um 6 Uhr ins Bett gegangen oder so. Ich hatte ja nichts anderes zu tun. Und dann bin ich morgens auch dementsprechend, ich glaube, um 3:30 Uhr oder so aufgewacht. Um 4 Uhr hatte ich meine Sachen zusammengepackt und bin dann, habe noch schnell was gegessen und bin um 4:30 Uhr losgelaufen. Das war richtig gut. Und da hatte ich auch einen kleinen Fehler gemacht, finde ich, weil da waren nämlich keine Mücken unterwegs. Und bis, wie gesagt, 6, 7 Uhr oder so, da hatte ich dann um 6 Uhr noch schön Nudel Bolognese gegessen. von Travel Lunch da, so eine Zwei-Mann-Portion, die hatte ich auch immer mit. Und ja, da hatte ich nämlich gedacht, im Nachhinein, das ist mir da irgendwie, auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen. So, ja, ich hätte auch meinen ganzen Tagesrhythmus umschmeißen können, wäre dann in der Nacht immer gelaufen, wäre ja eh relativ hell und hätte am Tag gepennt. Und ja, da bin ich aber nicht drauf gekommen. Und deswegen bin ich dann auch zum, ja, zur Küste geflüchtet und dann da weitergelaufen. Ja, aber dann diesen einen Morgen, als ich dann aufgestanden bin und dann war die Sonne relativ hoch am Himmel, aber noch so ein bisschen, dass das so ein goldenes Licht war, noch nicht so richtig taghell. Und dann konnte man im Hintergrund dann das Inlandeis sehen, da den Eisfjord, der sich da vorne langgezogen hat. Alles wurde richtig schön angestrahlt von der Sonne. Das war ein Wahnsinnsbild, wirklich. Das war so ein geiler Tag da. Ja. Und dann kamen die Mücken wieder und dann, ja. Aber bis dahin, der Morgen, der war so, so schön, ja.
Ja, geil. Gibt es sowas wie Angst oder Zweifel, die du so erlebt hast? Also Mücken, davor, den hast du zwar keine Angst gehabt, aber die haben dich zweifeln gelassen. Aber darüber hinaus, gibt es solche Momente, wo du gesagt hast, boah, ey, irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt hier so richtig ist. Vielleicht sollte ich hier mal umdrehen oder ist nicht sicher oder weiß ich nicht. Gab es solche Momente?
Ja, einen Moment hatte ich, der war aber tatsächlich nicht auf der Trekkingtour, als ich in Ilulissat war, als ich auf mein Gepäck gewartet habe. Da habe ich einen Tag eine Tour halt eben um Ilulissat gemacht. Das war auch tatsächlich ein richtig schöner Tag. Also ich bereue es auch gar nicht so sehr, dass das Gepäck zu spät gekommen ist, weil das war super Wetter, keine Ahnung, 15 Grad oder so, Sonne, war richtig, richtig schön. Bin da um den Eisfjord gelaufen, habe mir dann noch so einen Schokokuchen gekauft, habe den dann da gegessen am Eisfjord und es war ein richtig schöner Tag. Und dann bin ich da auch ein bisschen querfeldein noch durch die Gegend gelaufen und dann einen Berg runter. Ich glaube, also, ja, Berg, Hügel, wie auch immer, 400 Meter war der ungefähr hoch. Und da bin ich dann die eine Seite hochgelaufen, die andere Seite wieder runter. Und ich konnte wirklich nur an dieser Stelle halt eben runterlaufen. Und dass ich dann halt eben von diesem Punkt, wo ich dann war, relativ weit unten schon, ich würde mal sagen, da unten war noch so ein See an dem Berg und so 30 Meter über dem See, dass ich von da dann zurückkomme dahin, wo ich hin wollte, musste ich ja so einen kleinen Pfad, so eine kleine Scharte langlaufen. Obwohl Fahrt war es nicht, aber da musste ich dann einmal, weil ich hatte da so einen überhängenden Fels und unter mir war halt der See. Und da musste ich dann meinen Rucksack, den ich dabei hatte, wirklich vor mir herschieben und dann da drunter herkriechen, unter diesem Fels her, dass ich dann da langkomme. Weil sonst hätte ich den ganzen Berg halt wieder hochgemusst, weil einen anderen Weg gab es leider nicht. Und da habe ich dann im Nachhinein gedacht, boah, das war ein bisschen riskant. Das hätte sie, glaube ich, nicht nochmal machen sollen. Aber sonst, dass man irgendwie so Selbstzweifel hatte dann oder, ist das jetzt richtig, was ich mache, hatte ich eigentlich nicht. Also diese Landschaft, die hat mich da wirklich total gepackt und da habe ich dann immer gedacht, das ist echt schön und gut, dass du hier bist. Klar, hin und wieder mit den Mücken, da habe ich schon gedacht, boah, das muss jetzt nicht sein, da habe ich keinen Bock mehr drauf, wirklich. Aber ja, da hat man sich dann immer noch durchgebissen und im Endeffekt war es immer wert. Ja.
Aber jetzt bist du abgehärtet.
Ja, das auf jeden Fall. Also so schnell kann da jetzt nichts mehr kommen, was Mücken angeht.
Ja. Und sonst gibt es so einen Hut
fürs nächste Mal. Ja, genau. Den besorge ich mir dann auf jeden Fall auch noch. Ja. Vor der nächsten Grönland-Tour gibt es den, ja.
Und bist du denn mit dir selber gut klargekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte es nicht gedacht, dass es so gut klappt, muss ich sagen. Ich habe am Anfang schon gedacht, ja klar, man kennt das vielleicht, das Format wird auch bestimmt ein paar Leuten bekannt sein, Seven vs. Wild oder so, wo die dann wirklich sagen, ja, wir sind 7 Tage in der Wildnis da, ich bin gar nicht klargekommen, ich bin so einsam oder so. Ich habe von vornherein halt schon gedacht, ich glaube nicht, dass ich das so extrem haben werde, aber dass es dann im Endeffekt so gut klappt, hätte ich nicht gedacht. Und ich habe auch wirklich dann irgendwie, wie schon gesagt, häufig dann irgendwie mit mir selber gequatscht. Und das war irgendwie eine schöne Abwechslung. Habe ich dann eigentlich den ganzen Tag mit mir selber gelabert. Und Tagebuch geschrieben habe ich dann auch noch. Habe ich mir gerade auch nochmal durchgelesen, dass ich nochmal die ganzen Erinnerungen da präsent habe. Und man hatte auch immer was zu tun. Also es ist nicht so, dass irgendwie Langeweile aufkam. Und einen Tag hatte ich, genau, da nachdem der Tag, nachdem ich draußen geschlafen hatte und diese beiden Polarfüchse gesehen habe, bin ich dann 100 Meter gelaufen, 200 Meter. Ich hatte mir so eine Strecke rausgesucht. Ich wollte an dem Tag sowieso nicht so viel laufen, irgendwie 4-5 Kilometer oder so. Und dann habe ich so einen schönen Zeltplatz da gefunden. Und dann habe ich gedacht, boah, eigentlich nur für ein Foto musst du dein Zelt mal aufstellen. Also es war wirklich wahnsinnig schön. Man hatte das Zelt dann da stehen auf so einer kleinen Klippe, im Hintergrund dann direkt die ganzen Eisberge. Und dann habe ich gesagt, komm, musst du jetzt mal eben aufbauen, das Zelt. Und dann bin ich im Endeffekt da geblieben, hatte eine Tagesstrecke von 100 Metern oder so. Mehr habe ich an dem Tag nicht gemacht. Und lag dann halt wirklich nur rum und habe den ganzen Tag irgendwie nichts gemacht. Also das war so ein kompletter Faulenzertag, obwohl ich bin viel rumgelaufen, habe irgendwie mal Wasser geholt, habe meine Klamotten gewaschen, habe mich gewaschen, habe so eine Erkundungstour gemacht. Aber das war wirklich so ein Tag, wo ich wirklich ja, nichts gemacht habe. Und da habe ich dann auch gedacht, na, mal gucken, wie der Tag dann so wird, weil ich wusste im Vorhinein, na, ich glaube, ich mache nicht so viel, als ich ja mein Zelt aufgebaut habe. Und da habe ich dann gedacht, na, vielleicht wirst du ja doch mal irgendwie so einsam, hätte ich fast gedacht, aber überhaupt nicht. Also da hatte ich gar keine Probleme mit. Nee.
Du hast jetzt gerade auch nochmal Wasser also Wasser angesprochen und Wäsche waschen und dich waschen und so. Wie hast du das alles organisiert? Hast du einen Wasserfilter dabei gehabt? Also ich gehe mal davon aus, dadurch, dass es ja so viel Eis dort gibt, gibt es halt entsprechend auch viel Wasser. Ja. Aber muss das gereinigt werden? Konntest du einfach so irgendwo raustrinken?
Ich hatte keinen Wasserfilter dabei und hatte mich im Vorhinein auch informiert und die haben, oder was man dann in Foren liest oder ja sonst irgendwo, die haben auch alle gesagt, ja, braucht man eigentlich nicht und da habe ich auch voll drauf vertraut und da muss man sich auch wirklich gar keine Gedanken machen. Also wenn man da in Grönland eine Trekkingtour macht, man muss nur 10 Meter gehen und dann ist da irgendwie Wasser. Also entweder ist da ein See, da ist ein Bach, das ist so nass, das Land. Das hat mir auch teilweise ein paar Probleme gemacht, weil es ist auch relativ sumpfig hin und wieder. Und dann versinkst du da irgendwie über 1-2 Kilometer auf jedem Schritt irgendwie bis zum Knöchel oder so. Aber um Wasser muss man sich da keine Gedanken machen. Das ist super klar, das kann man immer trinken. Hin und wieder, klar, wenn das dann irgendwie so länger in so einer, ja, in so einem Trog da quasi drin steht, wenn das dann so ein kleiner See ist oder so, das wird halt so ein bisschen bräunlich, aber ich habe da nie Probleme mit gehabt. Und wenn man das nicht trinken möchte, dann geht man halt 20 Meter weiter und dann ist da der nächste Bach. Also das war so. Oder das war überhaupt gar kein Problem, da war Wasser durch und durch. Und ja, am Eisfjord, klar, also das ist natürlich halt auch mehr Wasser, dementsprechend das Wasser, das ist dann halt eben schwierig zu trinken, aber ja, Schneefelder hat man dann auch hin und wieder nochmal und ja, das war wirklich, wirklich gar kein Problem. Und
also abgekocht habe ich es auch nie.
Nee, gar nicht. Also brauchte ich auch nie. Also wenn man nichts anderes finden würde, dann könnte man den Schnee nehmen, aber ich habe immer was anderes gefunden. Wie gesagt, das war so entspannt. Und ich meine, das kennt man ja vielleicht auch aus Nordnorwegen oder so oder aus irgendwie Nordschweden. Da hat man ja auch immer irgendwie was, irgendwie einen Fluss, irgendwie einen Bach, aber das war dann noch viel extremer. Also das war überhaupt gar kein Problem, da an irgendwas ranzukommen. Und wie gesagt, abgekocht habe ich es auch nicht. Und ich hatte nicht einmal, dass mir da irgendwie schlecht geworden ist oder ich auch nur ein leichtes Unwohlsein hatte, ja. Hm.
Wie beim Essen hast du ja gerade schon gesagt, Bolognese zum Frühstück. Hast du Trockennahrung, schockgefrorene Trockennahrung die ganze Zeit dabei gehabt oder hast du in Ilulissat vorher eingekauft?
Ich hatte mir oder sowieso vorgenommen, dass ich mir in Ilulissat dann noch ein bisschen was einkaufe, irgendwie ein bisschen Brot oder sowas, das habe ich dann auch gemacht und die meiste Zeit habe ich dann einfach Brot mit Butter zum Frühstück gegessen, dann gab es eine Scheibe Brot, dann eine Scheibe Butter, also auch wirklich dick, dass man dann halt eben den Kalorienbedarf deckt, dann noch eine Scheibe Brot, dann noch eine Scheibe Butter. Und dann noch eine Scheibe Brot, dass man so ein Dreier-Sandwich hatte. Ja, und das konnte man immer ganz gut essen. War jetzt ja, nicht aber besonders aber lecker.
Butter-Sandwich.
Ja, genau. Das gab es dann immer
schön. Butter-Sandwich extrem.
Ja, aber es hat den Tag über oder bis zum Mittagessen immer auf jeden Fall satt gehalten, wenn man dann Mittag gegessen hat. Ja. Aber sonst hatte ich dann immer ja, Trekkingnahrung mit, genau. Und dann die von Travel Lunch, die finde ich immer sehr stark, weil die halt immer so eine ja, doppelte Portion haben oder die gibt es in einer doppelten Portion. Man kennt ja auch zum Beispiel irgendwie Track and Eat oder sowas und da sind dann, ich glaube, immer so 600 Kilokalorien drin und die von Travel Lunch, die haben dann auch wirklich immer so über 1000 und das war auch immer gar kein Problem und weil ich halt auch sowieso einen relativ fixen Stoffwechsel habe, habe ich das auch wohl gebraucht und ja, deswegen habe ich das dann immer mitgenommen und das gab es dann immer morgens, einmal gab es das morgens, ja, und sonst gab es das immer mittags und abends. Und zwischenzeitlich halt immer ganz viele Nüsse, ganz viel Schokolade und also pro Tag ungefähr eine Tafel Schokolade und 100 Gramm Nüsse nochmal zusätzlich, ja.
Okay, super.
Genau, das war so die Nahrung da.
Und du hast ja mit deinem Vater Kontakt gehabt über das Garmin InReach. Übrigens ja. Ein Gerät, was ich wirklich sehr, sehr empfehlen kann für all diese Expeditionen. Ich meine, mittlerweile gibt es ja diese Satellitenfunktion in iPhones und so. Und ich denke, Android kann sowas ja auch. Aber das kann das nicht ersetzen. Ne? Also da irgendwo mitten im Nichts zu sein und dann mal eben eine SMS zu schicken und auch zu empfangen, das gibt schon so ein bisschen Ruhe.
Ja, auf jeden Fall.
Und du warst mit deinem Vater im Kontakt und hast dann auch deinen Rückflug, weil der Hinflug so problematisch war, umgebucht und hast dann nochmal ein weiteres Abenteuer dran gehängt, nämlich eine kleine Europareise, um nach Island zurückzukommen.
Ja, das war auch so ein Ritt, genau. Ich hatte da mit meinem Vater dann auch gesagt, jo, kannst du den Flug vorlegen über dieses, ja, über den InReach und oder weil ich halt eben im Anschluss noch einen Mietwagen in Island hatte. Und da ist ganz, ganz spontan noch eine Freundin von mir dazugekommen, mit der ich dann diesen Roadtrip gemacht hatte. Ich hatte den auch erst alleine geplant. Und dann haben wir da einfach so ein bisschen gequatscht, so von wegen, ja, hier, was machst du diesen Sommer? Ja, ich weiß es noch nicht genau. Dann habe ich von meinen Plänen erzählt und dann so, ja, du, ich hätte halt auch noch einen Beifahrersitz frei für einen Island-Roadtrip. Und dann ist er wirklich, ich glaube, eine Woche vorher oder so hat sie dann den Flug gebucht und ja, ist dann halt auch noch zu dem Abenteuer dazugestoßen. Und genau deswegen hatte ich dann gesagt, ja, okay, ich finde das ein bisschen kritisch, dann wieder von Ilulissat zurückzufliegen und dann am nächsten Tag schon direkt wieder den Mietwagen zu haben, weil ich habe schon gedacht, boah, wenn da wieder was ausfällt oder so. Und ja, dann habe ich meinen Vater gefragt, ob er den vorlegen kann, weil ich war ja noch auf der Trekkingtour, ich konnte ja nichts, ich hatte ja kein Internet, kein gar nichts. Und er sagte dann, ja, kann ich machen. Hat er einen Tag vorgezogen, hat aber gesagt, ja, kostet nochmal 300 Euro extra. So, oh nee. Und dann habe ich überlegt, machst du es nicht? Und dann habe ich gesagt, komm, ja, bevor da irgendwie wieder was passiert, machst du das? Und dann, ja, bin ich dann irgendwann im Hotel dann wieder angekommen, im Hotel, da im Hostel. Da habe ich dann noch eine Nacht verbracht, um mich mal wirklich komplett wieder Wäsche zu waschen, mich zu duschen, und dann habe ich diese 150 Euro tatsächlich auch selber bezahlt von diesem Hostel. Eine andere Möglichkeit hatte ich dann leider nicht, weil ich wollte wenigstens einmal wieder vernünftig unter der Dusche und die Klamotten waschen. Und ja, dann am nächsten Tag wollte ich dann eigentlich zum Flughafen, war ich dann auch beim Flughafen. Ich hatte den ja einen Tag vorgezogen und ja, dann saß ich da und dann Flug fällt aus, mal wieder. Ach. Ja, und ich habe gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein, super. Und dann ja, wurde ich wieder abgeholt von dem netten Dänen da, dem 22-Jährigen, der da dieses Auslandssemester da gemacht hätte, hätte ich fast gesagt. Und dann war ich wieder eine Nacht im Hotel oder in diesem Hostel. Wurde auch wieder von der Airline übernommen, alles gut. Und dann habe ich da wieder Ewigkeiten mit Icelandair telefoniert, so hier, dies, das. Weil die fliegen nämlich immer über Keflavik und dann direkt nach Ilulissat. Und deswegen haben die nämlich auch, weil das halt eben so eine weite Strecke ist, ich glaube, das sind ungefähr 4 Stunden Flug, und die sind halt immer auf die, ja, oder an die Wetterbedingungen dann halt eben gebunden und können auf diese Wetterfenster, die halt eben optimal sind, um den Flughafen anzufliegen, nicht so gut reagieren, weil die erstmal 4 Stunden Flug davor ersetzen müssen. Da wissen die nicht genau, wie das Wetter dann halt eben vor Ort ist, wenn die dann da sind. Und da gibt's dann noch eine andere Airline, die den Flughafen anfliegt, das ist Greenland Air. Und die fliegt dann nämlich von Ilulissat, wo ich halt eben gelandet bin, 40 Minuten Richtung Süden nach Kangerlussuaq. Das ist auch mit der größte Flughafen in Grönland. Da startet auch der Arctic Circle Trail. Das ist vielleicht auch ein paar Leuten Begriff. Also das ist quasi der Weitwanderweg halt eben in Grönland. Ich glaube 140, 150 Kilometer hat er ungefähr. Und genau, von Kangerlussuaq fliegen die dann nach Kopenhagen. Und von Kopenhagen dann halt eben, ja, oder eigentlich gar nicht weiter. Man kommt nach Kopenhagen und fliegt dann nach Kangerlussuaq und dann nach Ilulissat oder halt eben andersrum, je nachdem welche Richtung. Und dann hat ihm von Island Air gesagt, ja, okay, dann buchen wir dich um auf Greenland Air. Und dann bin ich dann am nächsten Tag erstmal noch nach Kangerlussuaq geflogen, von Kangerlussuaq nach Kopenhagen. Und ich musste ja noch nach Island zurück. Und dann bin ich von Kopenhagen dann noch nach Island. Und ich bin halt auch schon auf dem Rückweg dann über Island drüber geflogen, also von Kangerlussuaq nach Kopenhagen. Da habe ich auch gedacht, da können sie mich eigentlich auch eben absetzen. Aber dann musste ich nochmal doppelt so weit, wieder nach Dänemark, und von Dänemark ging es dann wieder zurück nach Island. Aber ich habe es rechtzeitig zum Mietwagen geschafft und alles war gut, weil ich hatte ja den Tag sowieso noch extra eingeplant, den habe ich dann jetzt auch im Endeffekt gebraucht. Ja, und dann bin ich noch pünktlich angekommen nach einer kleinen Rundreise.
Ja, das ist schon ziemlich krass. Du hast jetzt aber gerade zum Beispiel auch den Arctic Circle Trail angesprochen, und das finde ich ganz interessant, weil tatsächlich, der ist ja ziemlich bekannt. Ich bin auch der Meinung, dass Fjällräven da auch den Arctic Trail macht oder deren Fernwanderung dort organisiert, irgendwo dort.
Das kann gut sein, ja.
Warum hast du dich für deine Wanderung von und also rund um Ilulissat entschieden und nicht diesen bekannteren Trail gemacht?
Erstens, weil ich auch irgendwie diese Einsamkeit haben wollte. Und ich habe gedacht, ja, okay, wenn ich auf dem Arctic Circle Track dann halt eben laufe, da begegnen mir noch ein paar Leute, was auch eigentlich gar nicht so schlimm gewesen wäre. Also hätte ich kein großes Problem mit gehabt. Aber ich habe gedacht, ich möchte wirklich mal gucken, wie das ist, wenn ich halt eben für diese Zeit komplett alleine unterwegs bin, wie ich dann damit klarkomme. Und ich hatte auch mehr Lust, wirklich so zu laufen, wie ich halt eben Lust hatte. Ich hatte mir eine grobe Route überlegt, auch im Vorhinein, als ich noch gedacht habe, ich mache diese 11, 12 Tage. Und deswegen hatte ich dann gesagt, ja, ich möchte dann wirklich da langlaufen, wo ich auch möchte. Ich möchte nicht auf einem festen Weg bleiben, sondern die Route dann auch gegebenenfalls ein bisschen anpassen und einfach flexibler sein. Und dementsprechend hat sich dann auch so eine Rundtour dann angeboten, weil sonst musst du dann ja wirklich die Strecke laufen, die du dir halt auch vorgenommen hast. Und weil ich halt eben diese Flexibilität haben wollte, habe ich gedacht, okay, dann ist, glaube ich, so ein Rundkurs ein bisschen besser für mich, als von Punkt A zu Punkt B zu laufen. Und im Endeffekt war es auch eine gute Entscheidung, weil ich ja sowieso vorhatte, dann irgendwann in der Mitte der Tour habe ich dann ja gesagt, ich möchte weniger laufen, dafür aber ein bisschen anspruchsvoller. Und auf diesem Arctic Circle Track, das wäre halt weniger anspruchsvoll gewesen, aber dafür immer länger, was ich auch ursprünglich geplant hatte, aber wo ich auch nicht so Lust hatte in der Mitte der Tour oder nicht so Lust drauf hatte. Und deswegen war das auch, glaube ich, dann die richtige Entscheidung zu sagen, ja gut, du machst deinen Rundkurs, machst da dein eigenes Ding, bist dann aber auch wirklich komplett für dich alleine, läufst komplett irgendwo mitten durch die Wildnis, ohne da jetzt irgendwelche Wege zu haben, über die du herläufst. Und wie gesagt, das war doch, glaube ich, die richtige Entscheidung für mich. Ja.
Weißt du, wie viele Kilometer du insgesamt gemacht hast?
Das müssten um die, also genau weiß ich es nicht. Ich hatte auch diese Track-Funktion von diesem InReach, hatte ich nicht dazu gebucht. Das war mir auch nicht so wichtig, aber ungefähr 70 Kilometer. Ich habe halt oder bin halt 7 Tage gelaufen und habe immer ungefähr so 5 bis 10 Kilometer zurückgelegt. Und den einen Tag habe ich halt nichts gemacht, also wahrscheinlich 70 Kilometer, ein Tickchen weniger, aber so um den Dreh müsste das gewesen sein, ja. Aber dafür habe ich zum Beispiel den anderen Tag dann noch mehr gemacht, da hatte ich dann noch, glaube ich, irgendwie mal 12 oder 13, ja.
Ja, ich meine, Tracking ist ja in der Regel relativ günstig.
Ja. Wenn man die ganzen
Flüge aber dieses Abenteuer sowas hört sich sehr teuer an.
Ja, vor allem die Flüge nach Grönland, die sind sowieso nicht billig. Und ich habe auch gedacht, ja gut, eigentlich brauchst du ja nur die Flüge, das war's ja. Ich habe ja mit keiner Hotelunterkunft oder sowas gerechnet. Weil gut, ich hatte auch nur eine, die ich selber bezahlen musste. Aber das ganze Umbuchen der Flüge und generell die Flüge, wie gesagt, ich glaube, ich habe für den Flug alleine von Reykjavik nach Ilulissat und dann dementsprechend auch wieder den Rückflug, der halt einen kleinen Umweg jetzt genommen hat über Kopenhagen. Aber ich glaube, das waren alleine schon über 1.000 Euro. Ich glaube,
1.300.
Ja, genau. Also das ist schon echt nicht billig, darüber zu fliegen, ja. Und dann kamen die 300 Euro Umbuchen nochmal dazu und ja. So, ne? Ja.
Also bist du bei 1,5 für die Flüge und da ist noch nicht mal der Flug von Düsseldorf nach Keflavik mit dabei und zurück.
Der kommt nochmal dazu, genau.
Und gut, Nahrung und so weiter hast du ja alles wahrscheinlich vorher in Deutschland alles gekauft, aber die ist auch genau, teuer. Ja. Das muss man ja auch wirklich dazu sagen, dass diese Tracking-Nahrung nicht so günstig ist. Also ich setze oftmals auf eine norwegische Marke, deren Name mir jetzt gerade entfällt, aber
Real Tourmat oder so?
Real Tourmat, genau.
Oder wie das ausgesprochen wird, ja.
Real Tourmat. Tourm, hat mir mal irgendwer gesagt hier im Podcast.
Das kann wohl sein, ne?
Und da weiß ich, dass ich so um die 12 bis 14 Euro pro Nahrung
pro Mahlzeit bezahle. Ja, 12 Euro ist, glaube ich, so Durchschnitt. Ich habe auch, oder die von Travel Lunch, diese 2-Personen-Packung, da bist du auch immer so bei 12 Euro. Und wenn du die im Angebot kaufst, dann meistens so für 10 Euro. Aber 10 Euro pro Mahlzeit musst du dann schon rechnen, ja. Und das kommt dann natürlich auch nochmal drauf. Ich glaube, ich habe dann alleine für die Gerichte, die ich jetzt mit hatte, ich hatte ungefähr 20 Gerichte, mit dementsprechend auch ungefähr 200 Euro bezahlt, ja.
Ja, also
aber okay, aber ich finde auch, dass das auf jeden Fall wert, weil man muss da halt nicht groß rumkochen, man muss halt irgendwie keinen größeren Kocher mitnehmen, man kann einfach das Wasser warm machen, gießt das auf, machst zu 7-8 Minuten ziehen lassen und dann hat man auch ein relativ leckeres Gericht, finde ich auch. Also ich finde, die schmecken auch wohl. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall wert. Und vor allem ist es halt praktisch, es wiegt nicht viel. Das ist ja der Hauptvorteil im Endeffekt, dass du das halt einfach so mitnehmen kannst. Das sind 150 Gramm Trockengewicht und da kriegst du ein Kilo Essen raus ungefähr.
Ja, absolut. Ja. Also dieses Real Tourmat, das hat auch Vorspeisen und Nachspeisen.
Ja, genau. Ja.
Die haben Suppen und die haben halt auch wirklich süße Sachen, also Puddings und ich weiß nicht was.
Irgendwie so Schokopudding und so, aber da war ich mal zu geizig für, das habe ich nicht ausgegeben dafür. Und
das ist schon ziemlich geil, weil ich finde, wenn du halt, also zumindest mache ich das immer so, wenn ich so Tracking und solche Sachen mache, dann ist neben der Landschaft und das Erlebnis ist Essen für mich eins der Highlights, wenn ich unterwegs bin alleine.
Ja.
Und dieses extra Gewicht, das nehme ich dann schon noch mit. Oder ab und zu mal so zwischendurch so, oh, jetzt eine geile Suppe, wieder warm zu werden. Das ist schon sehr geil.
Ja, das stimmt schon. Ich habe das dann häufig gemacht, auch zum Beispiel jetzt nicht nur in Grönland, auch irgendwie in Skandinavien, dass ich dann einfach so eine Maggi oder Knorr-Tütensuppe mitgenommen habe. Und alleine, wenn man sich dann einfach mal, man ist ja irgendwie durchgefroren, man setzt sich kurz hin und isst dann einfach nur diese Suppe, gar nichts Großes oder so, das ist schon ein Highlight, wenn man dann da irgendwie mitten in der Tundra sitzt. Das ist schon schön. Und ich finde, es schmeckt auch immer alles besser, wenn man da irgendwie draußen ist oder auf Trekkingtour ist. Also,
ja, viel besser. Das ist fast selbst gemacht.
Echt? Also, ist schon schön. Und wenn man dann diese Landschaft dann noch im Hintergrund hat, das ist immer schön, ist immer ein Erlebnis, jede Mahlzeit da, ja.
Ja. Mega gut. Also ich meine, die ganze Reise hört sich richtig gut an. Ich bin sehr froh, dass wir uns darüber unterhalten haben. Wie geht's für dich weiter? Hast du jetzt so schon die nächsten Pläne für den nächsten Sommer?
Ja, tatsächlich. Also ja, dieses Jahr war das hatte ich auch noch relativ große Pläne gehabt. Ich hatte eigentlich vor, mit einem Kumpel im Herbst nach Nepal zu fliegen und da dann einen Teil vom Three Passes Track zu laufen. Und das ist dann leider flach gefallen. Erstens, man hat es vielleicht mitgekriegt, da waren ja absolute Flugkatastrophen, also solche Jahrhundertfluten. Der Flughafen Ramechhap heißt der, zu dem wir hätten fliegen wollen, der war komplett abgeschnitten da von der Außenwelt und wir waren da, wenn halt wirklich hingeflogen, wo das Hochwasser seinen maximalen Stand hatte. Und wir wären wahrscheinlich trotzdem geflogen, oder hätten dann probiert, dann irgendwie den Flug über Kathmandu zu nehmen, um nach Lukla zu kommen. Zu diesem kleinen Bergflughafen da, wo dann halt auch eben der zum Beispiel der Everest Base Camp Track oder so losgeht. Und das hat dann aber ja alles nicht geklappt, weil mein Kumpel ist nämlich 2 Wochen vorher krank geworden, richtig fett mit Grippe. Ich bin 1 Woche vorher krank geworden und am Abflugtermin war ich auch noch komplett am Ende. Und dann haben wir gesagt, das hat keinen Zweck, wenn wir jetzt da irgendwie krank im Flieger sitzen und laufen dann auf 5.500 Metern rum im Endeffekt. Und dann haben wir dann auch gesagt, ja gut, dann müssen wir das leider verschieben. Ja, und nächstes Jahr habe ich vor, einen Roadtrip mit meiner Freundin zu machen, auch nochmal durch Skandinavien, hatte ich ja mit meinem Vater schon mal ähnlich gemacht, aber dann jetzt nehmen wir eine andere Route, machen da auch noch ein paar Trekkingtouren und sowas und irgendwann habe ich auch nochmal vor, das ist auch noch ein relativ großer Plan, ich würde gerne mal so eine Solo-Expedition in Venezuela machen und dann da durch den Dschungel und so, da habe ich leider auch noch keine Vorerfahrung, aber die muss ich mir dann auch noch irgendwie aneignen, aber ja, da bin ich auch mal gespannt, was das alles noch so bringt.
Aber du hast Erfahrung, das ist okay.
Ja, genau. Wenn da irgendwelche komischen Fliegen oder was weiß ich da ankommen.
Ja, das schauen, ist ja nämlich auch richtig feucht im Regenwald.
Oh ja. Ja, da bin ich auch nochmal gespannt. Aber ich war auch noch nie in so einer im Regenwald oder sowas. Also, und dann wahrscheinlich eine Expedition zu machen, das ist ja auch Quatsch. Also muss ich auf jeden Fall vorher nochmal ein paar Erfahrungen sammeln. Aber sowas in die Richtung möchte ich dann schon gerne nochmal machen, ja. Aber das ist auch noch in ferner Zukunft, aber der Plan, der steht schon mal, ja.
Sehr, sehr cool. Dann wünsche ich dir alles Gute dafür. Vielen Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast. Und ja, alles erdenklich Gute dafür.
Ja, mich hat sehr gefreut. Dankeschön. Ich freue mich gefreut, hier sein zu dürfen. Echt.
Ja, danke fürs Gespräch. Alles Gute. Ciao.
Jo, besten Dank. Dir auch. Dankeschön.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Folgen. Bis hierhin. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund. Und wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder oder, wie bereits erwähnt in der letzten Podcast-Folge, im Off the Path Daily. Denn da kommt nach wie vor jeden Montag bis Freitags eine neue kurze Folge über unsere Welt rein. Nimm dir kurz die Zeit und such einfach im Anschluss nach Off the Path Daily. Und dann findest du diesen Podcast. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Pass auf dich auf. Tschüss.